ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On
COP30 and the Future of Sustainability.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus in Stuttgart. Und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, in der wir einen Rückblick wagen wollen auf die diesjährige Weltklimakonferenz in Brasilien, die COP30. Diese Konferenz war ja endlich mal wieder Anlass, dass das Thema Nachhaltigkeit, nachdem es lange eher von geopolitischen Konflikten überschattet war, es zumindest kurz wieder zurück in die Schlagzeilen schaffte. Und eine der Teilnehmenden an der COP30 war Sabrina Bachrach und sie ist heute auch Gast hier im Podcast. Sabrina ist Senior Advisor für globale Politik und Finanzen am Climate Resilience Center des Atlantic Council, wo sie die Arbeit zu globaler Finanzpolitik und Mobilisierung des Privatsektors für Anpassung und Resilienz leitet. Außerdem ist sie als unabhängige Beraterin zu Fragen der Finanzierung und Anpassung und Resilienz tätig. Ihre Arbeit zur Anpassungsfinanzierung wurde bereits prominent in globalen Berichten und politischen Publikationen vorgestellt und rezipiert. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier im Gespräch teilnimmt, um über ihre Eindrücke von der COP30 zu berichten. Herzlich willkommen im Podcast, Sabrina Bachrach.
Vielen Dank, Julian. Ich freue mich wirklich sehr, heute dabei sein zu dürfen und auf das Gespräch mit euch.
Ja, und unser zweiter Gast, den muss man hier im Format eigentlich gar nicht mehr vorstellen, da er, wenn ich mich nicht verzählt habe, bereits zum vierten Mal im Podcast zu Gast ist, nämlich der Wirtschaftswissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher Professor Dr. André Reichel. Er verantwortet hier an der ISM die nachhaltigkeitsfokussierten Module und Studiengänge und verfolgt daher die Entwicklungen im Feld von Berufswegen ebenfalls sehr aufmerksam. Auch an dich herzlich willkommen zurück im Podcast.
Ja, schönen guten Tag, lieber Julian. Ich freue mich auch riesig auf ein spannendes Gespräch.
Bevor wir gleich konkret einsteigen ins Thema, vorab vielleicht eine Frage an dich, Sabrina, die insbesondere auch für unsere Studierenden interessant sein dürfte. Woher stammt denn ursprünglich dein Interesse für das Thema Nachhaltigkeit und wie bist du letztlich in einem Beruf gelandet, der dich an solchen Konferenzen teilnehmen lässt?
Das ist eine sehr gute Frage und es war eine sehr abenteuerliche Reise für mich, bis ich jetzt dahin gekommen bin, wo ich war, aber auch eine sehr wichtige. Ich würde sagen, dass es mir schon immer sehr am Herzen lag. Ich bin auf einer Gärtnerei quasi aufgewachsen, die mein Großvater aufgebaut hat. Er war selbst Botaniker und hat mich eben immer mitgenommen mit nach draußen und mir vieles über die Natur beigebracht. Und ich denke, wenn man eben in einem Betrieb aufwächst, der so stark auch davon abhängig ist, dass genug Regen fällt, dass es nicht zu kalt wird im Winter, dass mich das irgendwie sehr geprägt hat und für mich irgendwie auch außer Frage war, dass ich mal irgendwas anderes tun würde, als im Bereich Nachhaltigkeit zu arbeiten. Ich habe dann aber was ganz anderes studiert. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und ich denke, einfach auch deshalb, weil ich einen breiteren Blick haben wollte. Und wir brauchen auch alle möglichen Expertisen, um das Thema Nachhaltigkeit eben anzugehen. Daraufhin habe ich dann im Bereich Aufforstung gearbeitet in Borneo und Costa Rica, was wahnsinnig abenteuerlich war. Ich habe sehr viel gelernt über die Zusammenhänge in unseren Ökosystemen und war daran beteiligt, eben Businessmodelle aufzubauen, gemeinsam mit Kleinbauern und lokalen Communities. Und das Thema Finanzierung hat mich dabei immer am meisten interessiert. Und deshalb bin ich dann eben so dazu gekommen, mich mehr damit zu beschäftigen. Und ich habe dann auch angefangen, bei einem Fintech zu arbeiten, das Banken ermöglicht, Klimarisiken auszuwerten bei jedem einzelnen Kredit, den sie eben beurteilen. Und das hat mich dann so tiefer in dieses Thema gebracht und dann wurde ich quasi in relativ kurzer Zeit Expertin zum Thema Klimaanpassungsfinanzierung, das in den letzten Jahren sehr, sehr wichtig geworden ist.
Würdest du sagen, André, dass es solche konkreten biografischen Impulse braucht, um wirklich für das Thema Nachhaltigkeit zu brennen? Was sind da deine Erfahrungen mit Studierenden oder vielleicht auch aus deiner eigenen Biografie?
Also braucht ist vielleicht eine sehr starke Ansage, aber was ich immer wieder spannend finde, ist, welche Wege Menschen gehen, die sich dann im Feld Nachhaltigkeit, Klima, globale Gerechtigkeit engagieren. Also der biografische Hintergrund ist immer hochspannend. Brauchen ist vermutlich zu stark, aber ich bin immer sehr neugierig zu erfahren, was eigentlich, wenn man so will, der emotionale Hintergrund von Menschen in diesem Feld ist.
Ja, und damit würde ich sagen, steigen wir auch konkret ein ins Thema. Sabrina, du bist ja, wie gesagt, Ende November zurückgekehrt aus Brasilien. Jetzt mit etwas Abstand betrachtet, was waren denn deine zentralen Eindrücke von der Konferenz? Welche Momente sind dir vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben und waren vielleicht auch symptomatisch für die Stimmung vor Ort?
Das ist eine sehr tatsächlich eine schwierige Frage, weil bei so einer Klimakonferenz wahnsinnig viel passiert und jeder Tag irgendwie 14 Stunden lang dauert. Ich denke aber, dass ich mit einem eher optimistischen Gefühl insgesamt jetzt auf die Klimakonferenz blicken kann. Davor, muss ich sagen, hatte ich gemischte Gefühle auch bezüglich des Austragungsortes. Man musste buchstäblich Kreuzfahrtschiffe in den Amazonas schicken, um die 56.000 Besucher in der Stadt Belém unterzubringen. Und gleichzeitig war es natürlich auch ein wahnsinnig beeindruckendes Erlebnis, im Amazonas zu sein. Und das Gebiet wurde auch in dem Moment, in dem die Klimakonferenz stattfand, von einer Hitzewelle geplagt. Ich hatte ein paar Tage zuvor noch eine E-Mail bekommen von der Organisation, dass wir doch Business Casual auch tragen dürfen, weil es eben so heiß wird. Und das Thema Hitze hat sich auch wirklich durchgezogen. Es war teilweise unerträglich heiß im Konferenzgebäude. Und trotzdem, trotz dessen, dass es so heiß war, war eine unglaubliche Energie auch zu spüren. Und man muss ja auch immer sagen, zur Klimakonferenz, es gibt auf der einen Seite die Verhandlungen. Und darum geht's ja auch eigentlich. Also die COP steht für Conference of the Parties, wo eben alle Länder der Welt zusammenkommen, um gemeinsame Ziele sich zu setzen. Und auf der anderen Seite wurde die COP eben auch deshalb immer größer, weil die Privatwirtschaft ein größeres Interesse an dem Thema hat, weil NGOs zusammenkommen und so weiter. Und da muss ich sagen, war sehr viel positive Bewegung auch mit im Spiel und insgesamt auch sehr ermutigend. Was die Verhandlungen selbst betrifft, da werden wir ja nochmal tiefer einsteigen, habe ich nach wie vor gemischte Gefühle.
Auf ein kontrovers diskutiertes Thema wollen wir jetzt gleich zu Beginn mal blicken. Eines war nämlich die Frage, ob bzw. wann ein sozialverträglicher Ausstieg aus den fossilen Energien beschlossen werden kann. In mehreren Artikeln war davon zu lesen, dass entsprechend auch viele Akteure der fossilen Lobby vor Ort waren, um die Entscheidung hin zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Wie hast du deren Wirken wahrgenommen? Sind diese Lobbygruppen auf dem Gelände sichtbar und aktiv aufgetreten oder fand das eher auf subtileren Wegen in Hinterzimmern statt?
Das ist eine sehr gute Frage und ich würde sagen, dass es beides so ein bisschen ist. Auf der einen Seite tut sich die fossile Lobby in unterschiedlichen Initiativen zusammen. Zum Beispiel gibt es eine Initiative, ich glaube, die heißt Oil and Gas for Climate, und bei dieser Initiative geht es eben darum, sich zum Ziel zu setzen, langfristig aus fossilen Energien auszusteigen. Aber man muss schon auch sagen, dass unter dem Deckmantel dieser Initiativen gute Sachen passieren, aber unter diesem Deckmantel eben auch Öl- und Gasvertreter auf die Klimakonferenz reisen und dann in ganz unterschiedlichen Art und Weisen auftreten. Teilweise veranstalten sie eigene Events, teilweise treten sie als Sprecherin zum Beispiel auf oder sie treffen sich dann eher so subtil mit den Delegierten unterschiedlicher Länder. Also man könnte gar nicht so richtig feststellen, wer jetzt auch aus dieser Lobby kommt. Und auch eben deshalb, weil die ausgestellten Tickets, die man dann bekommt und auch um den Hals trägt, da kommt man eben nicht mit dem Firmennamen da rein, der einen identifiziert als, okay, ich bin voll von der Öl- und Gaslobby, sondern diejenigen bekommen dann teilweise auch ihre Pässe, also ihre Tickets zur COP von unterschiedlichen Staaten oder unterschiedlichen Initiativen. Und das macht das Ganze sehr intransparent.
Einige dieser Petrolobbyisten stammen sicher auch aus dem Land, in dem Erdöl als geopolitischer Machtfaktor gewissermaßen seinen Ursprung hat, nämlich aus den USA. Die waren dieses Jahr aus primär ideologischen Gründen ja nicht mit einer offiziellen Delegation vor Ort. Wie hast du das Fernbleiben der USA bei der Konferenz wahrgenommen?
Ja, tatsächlich war es so, dass dadurch, dass die brasilianische Regierung mit einer Wahnsinnsambition in diese COP gestartet ist, war natürlich allen klar, dass die USA nicht dabei sein wird. Aber man hat es zwischendurch tatsächlich fast vergessen. In der Verhandlungsrealität allerdings an sich, weil die USA so ein wahnsinnig wichtiges Land ist, um Klimaambitionen voranzutreiben, ist es natürlich so, dass sie trotzdem eine Rolle spielen, auch wenn sie nicht aktiv in den Verhandlungsräumen zugegen sind. Und spannend fand ich allerdings auch, dass die USA eine Initiative hat, der quasi Willigen, wo unterschiedliche Vertreterinnen, zum Beispiel aus Kalifornien, Governor Newsom, da war, um klar zu machen, we are still in. Wir sind immer noch mit dabei und wir versuchen alles zu tun, um auf Net Zero hinzuarbeiten. Und dennoch, ich denke auch, dass da sehr viel Ablenkung stattfindet und man dann vielleicht nicht in dem Moment in der COP so viel über die USA nachdenkt. Aber an sich, wenn man mal ein bisschen rauszoomt, findet da wirklich eine klimapolitische Plattenverschiebung statt, die wir sehr aufmerksam beobachten müssen in den nächsten Jahren.
In zwei sehr interessanten Podcast-Folgen der Heinrich-Böll-Stiftung, die ich in den Shownotes auch verlinken werde, sprach der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze davon, dass man die USA mit ihrem ideologischen Widerstand gegen globale Nachhaltigkeitsbestrebungen aktuell als Partner schlicht abschreiben müsse und sich stattdessen andere Allianzen suchen müsse. André, du verfolgst den Einfluss geopolitischer, tektonischer Verschiebungen, wie sie Sabrina gerade genannt hat, auf dem Nachhaltigkeitsdiskurs insbesondere auch sehr aufmerksam. Wie ordnest du in dem Zusammenhang die aktuelle Rolle der USA unter der zweiten Trump-Administration ein?
Ja, es ist natürlich eine sehr schwierige Rolle, auch wenn die USA nicht aktiv gebremst haben bei der COP30, jedenfalls nicht sichtbar, ist ein Nicht-Dasein auf der Bundesebene. Also Sabrina hat ja schon erzählt, wenn du Bundesstaaten nimmst, Städte, Unternehmen, auch einzelne SenatorInnen, die waren ja da. Aber wenn jetzt die Bundesregierung der USA nicht vertreten ist und nicht anschiebt, dann ist das auch ein Problem. Ja, das heißt, es geht dann natürlich nicht mit der Geschwindigkeit voran, die man möchte. Und die USA überlassen dann natürlich anderen auch ein Stück weit das Feld, sowohl blockieren, Russland, China, die Golfstaaten zum Beispiel. Aber positiv könnte man jetzt natürlich auch sagen, die USA überlassen auch denen das Feld, die vielleicht diese Entwicklungen vorantreiben wollen. Und das ist immer noch die Europäische Union bei allem Stop and Go, das sicherlich auch manchmal für Wirrung sorgt und viele Länder des globalen Südens, allen voran auch Brasilien, die eine schwierige Konferenz zu leiten hatten. Und da kann man jetzt gespaltener Meinung sein, ob sie es gut gemacht haben oder nicht. Aber ich glaube, sie haben unter den gegebenen Bedingungen durchaus verhindert, dass dieser Prozess scheitert, sondern dass er weitergeht. Also insofern, ich glaube, wir sind in einer Neusortierung. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass dieser multilaterale Rahmen von alleine läuft. Ja, also er ist nicht mehr auf Schienen, man muss ihn wirklich aktiv befördern und das auch in Abwesenheit der USA, die kein Interesse mehr an diesem Prozess zu haben scheinen.
Sprechen wir an der Stelle vielleicht einmal über die konkret in Belém getroffenen Beschlüsse. Und da scheint mir mindestens so interessant, wie das, was verabschiedet wurde, das, wo man keine Einigung finden konnte. Fangen wir mal bei der Haben-Seite an trotzdem. Wo hat man denn einen Konsens erzielen können und was wurde verbindlich vereinbart?
Also ein Punkt, der wahnsinnig wichtig war und der endlich die Aufmerksamkeit bekommen hat, den es braucht, ist Klimaanpassung und die Finanzierung für Klimaanpassung. Das Thema wurde von Anfang an von den Entwicklungsländern auf die Karte gebracht, auch schon vor Jahrzehnten. Und es war immer klar, wir brauchen ein Klimaanpassungsziel. Und letzten Endes wurde das bei der COP30 beschlossen. Wir haben quasi ein 1,5-Grad-Ziel-Äquivalent für die Klimaanpassung. Und dieses Ziel besteht aus 59 Indikatoren. Und was auch spannend ist an diesem Ziel, ist, dass es eben ganz unterschiedliche Systeme betrachtet, zum Beispiel Wasser, Landwirtschaft, Gesundheit, kulturelles Erbe, Finanzierung. Also das ist wirklich ein sehr wichtiges Ziel, dass sich Länder gemeinsam gesetzt haben, diese Indikatoren quasi zu implementieren. Auf der anderen Seite steht im Verhandlungstext, dass es freiwillig wäre, sich dieser Indikatoren anzunehmen und sie auch umzusetzen. Und auf der anderen Seite wurde ein neues Finanzierungsziel für Klimaanpassung beschlossen. Das zielt quasi darauf ab, dass die reichen Länder mehr Finanzierung mobilisieren für Entwicklungsländer. Und man hat beschlossen, dass 120 Milliarden US-Dollar bis 2030 für Klimaanpassung mobilisiert werden muss, was natürlich sehr weit unter den eigentlich benötigten Mitteln ist, aber es ist zumindest mal ein Ziel, das die ärmeren Länder verfolgt haben und insofern ein großer Erfolg.
Das entspricht, wenn ich das richtig notiert habe, auch einer Verdreifachung gegenüber 2024.
Genau, richtig.
Also das ist auch tatsächlich etwas, wo wir sagen können, das ist formell beschlossen und ist auch international relevant, auch völkerrechtlich relevant. Das ist genau das, was Sabrina gemeint hat. Diese neue globale Anpassungsarchitektur, diese Collective Quantified Goal and Climate Finance, mit dieser Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung. Also ich glaube, das ist wirklich doch ein Ergebnis. Es ist auch ein Ergebnis, dass man das 1,5-Grad-Ziel weiter bekräftigt hat und auch Druck ausüben möchte auf Staaten, die bislang sich dazu noch keine Umsetzungsbeschlüsse haben. Ich glaube, das ist durchaus nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der gerade die USA am Klimawandel oder am Klimanotwendigkeit des Klimaschutzes zweifeln, dass man jetzt da weitergegangen ist. Es gibt natürlich auch viele Absichtserklärungen, die ich aber durchaus auch nicht kleinreden will. Man hat zwar gemessen an den Hoffnungen aus der Klimaschutzszene vorher natürlich keinen verbindlichen Fahrplan für den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern gemacht. Das, was man in Dubai letzten Endes in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufs Gleis gesetzt hat, man ist nicht verbindlicher geworden, aber man hat es auf jeden Fall bekräftigt, dass man es weitermachen möchte, auch wenn man keinen Fahrplan dazu hat. Also dieser Konsens der COP28 ist wiederholt worden. Das ist jetzt sicherlich für viele kein Anlass zum Feiern, weil man gerne eine Art Kyoto-Protokoll für den Ausstieg gehabt hätte. Das haben wir nicht, aber man hat sich auch nicht davon verabschiedet letzten Endes. Und Brasilien hat ja noch am Ende gewisse Themen als Vorsitz quasi für die nächste COP mitgegeben in diese Richtung. Also insofern glaube ich, gibt es durchaus ein bisschen Licht. Und wenn man das Scheitern sich vor Augen führt, was ja durchaus auch hätte passieren können, dass man sich nicht richtig einigen kann auf eine Abschlusserklärung, glaube ich, dass man sicherlich sagen kann, dass wir mit einem blauen Auge davongekommen sind. Wir bewegen uns nicht entschieden nach vorne, aber wir haben uns auch nicht nach hinten bewegt.
Ihr habt schon angedeutet, was allerdings nicht beschlossen wurde, ist eine verbindliche Roadmap zum Ausstieg aus den fossilen Energien, wie ihn insbesondere auch das Austragungsland Brasilien sehr stark auf die Agenda gesetzt hatte. Auch auf EU-Ebene wird derzeit ja schon wieder eine Aushöhlung des geplanten Verbrenneraus angebahnt. Täuscht mein Eindruck oder befinden wir uns trotz eben abgehaltener Weltklimakonferenz gerade wieder mitten in einem Backlash?
Wenn du mich so ansprichst, ja, natürlich gibt es das. Es gibt vor allem, würde ich sagen, so eine Stop-and-Go-Bewegung. Ein Backlash auf der europäischen Ebene, da muss man ein bisschen, glaube ich, differenziert drauf schauen. Sicherlich steht der Wind nicht mehr so günstig wie 2019 auf der Hochzeit der Friday for Future-Bewegung, als Ursula von der Leyen frisch ins Amt kam als Präsidentin und den Green Deal ausgerufen hat. Sicherlich ist das nicht mehr das Umfeld, in dem wir uns heute befinden. Und die Diskussionen um das Aus vom Verbrenner aus, da muss man aber mal schauen, was da genau eigentlich beschlossen wird. So was ich lese, wird dieses Aus vom Aus kein richtiges Aus vom Aus sein. Also ich glaube, da muss man auch erstmal abwarten. Sicherlich ist es schwierig, wenn du immer Stop and Go hast. Das gilt übrigens auch für die Bundesregierung in Deutschland. Sendet man natürlich auch international dann gemischte Signale. Und wenn man sich immer auch als Treiber ambitionierter Klimaschutzziele und einer ambitionierten Transformation auch der Wirtschaft in diese Richtung betrachtet, dann hilft es nicht, wenn man zu Hause immer links und rechts gleichzeitig versucht zu blinken.
Die Reaktionen der deutschen Politik auf die Beschlüsse in Belém fallen ja auch eher gedämpft aus. Bundesentwicklungsministerin Rehm Alabali Radovan spricht davon, man habe weitere, aber viel zu kleine Schritte hin zu einem sozial gerechten Ausstieg aus fossilen Energien gemacht. Auch bei der Klimaanpassung blieben die Beschlüsse ihrer Meinung nach hinter den Erwartungen zurück. Und Bundesumweltminister Carsten Schneider sagt, die EU habe sich geschlossen und engagiert für mehr Klimaschutz eingesetzt, aber, jetzt ein direktes Zitat, die alte fossile Welt habe die geopolitische Situation ausgenutzt. Stimmt dieses Bild, das hier offensichtlich gezeichnet werden soll, aus eurer Sicht das gute, willige Europa und die Bösen, das sind die anderen, also OPEC und Co.?
Ich würde sagen, dass man auch die Klimakonferenz immer im Kontext sehen muss. Es müssen fast 200 Staaten zu einem Konsens kommen. Und man hat es auch innerhalb der letzten 30 Jahre nicht geschafft, konkreten Text zu produzieren, der darauf hinweist, dass wir aus den fossilen Energien aussteigen. Deshalb, warum jetzt? Es gibt 1000 Gründe, warum es jetzt stattfinden sollte, weil die Klimaauswirkungen einfach so extrem geworden sind. Aber ich denke, man muss dem Prozess auch den Respekt gegenüberbringen, weil er eine sehr große Wichtigkeit hat zu existieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, dass das Entscheidende an diesen Beschlüssen am Ende des Tages ist, wie sie umgesetzt werden. Und das werden wir wahrscheinlich dann auch erst in den nächsten Jahren beurteilen können, wie die einzelnen Länder dann auch an die Implementation quasi gehen dieser Beschlüsse.
Ich denke, also die guten Europäer hast du ja gesagt. Ich glaube, es gilt schon noch, aber was sich auch gezeigt hat, ist, es reicht nicht nur gut zu sein, sondern man muss auch bereit sein, entsprechende Koalitionen zu schmieden, auf Augenhöhe mit anderen zu agieren. Ich glaube, das ist zum Teil gelungen. Ich fand es auch sehr gut im Nachgang an die COP30, dass ja gleich der G20-Gipfel in Südafrika war, dass man dann auch ein Treffen der Europäischen Union mit den Staaten der Afrikanischen Union hatte. Also, dass man wirklich, glaube ich, ein ernsthaftes Bemühen auch der Europäer sieht gegenüber anderen Staaten. Und ich glaube, gerade die großen Staaten im globalen Süden wie Brasilien werden Schlüsselakteure sein. Und ich denke, so ein bisschen im Anschluss an das, was Sabrina gesagt hat, zum einen ist es schon mal ein Wert an sich, dass dieser multilaterale Prozess nicht zusammengebrochen ist, sondern dass er weitergeht, auch wenn es schwerer wird jetzt ohne die USA oder gegen die USA, aber dass wir dieses multilaterale System erhalten letzten Endes und weiter auf den Linien des Pariser Klimaabkommens uns einig bewegen. Ich glaube, das ist schon ein Erfolg bei allen Problemen, die jetzt diese vielen Seitwärtsbewegungen natürlich für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen mit sich bringen.
Sabrina, du hast im Vorgespräch auch angemerkt, dass eine Sache, die dir positiv aufgefallen ist vor Ort, die Repräsentanz bzw. der Einfluss vulnerabler Gruppen auf die Beschlussfindung war. Um welche Gruppen geht es dir da konkret und welche Perspektiven wurden über sie in die Verhandlungen eingebracht?
Ich würde sagen, dass die Rolle der Least Developed Countries, das ist eine bestimmte Gruppe, die eben so klassifiziert wird nach der UN, einen extrem großen Einfluss darauf hatte, dass wir überhaupt die Verdreifachung eines Klimafinanzierungsziels haben. Und ich war auch bereits involviert in die ersten Gespräche in Bonn im Juni 2025, wo eben ganz viele Vertreter dieser Länder zusammengefunden haben und entschieden haben, wir brauchen eine Verdreifachung des Ziels. Und man merkt auch daran, wie eben eine kleine Gruppe an Ländern einen wahnsinnig großen Einfluss auch haben kann. Und dementsprechend würde ich sagen, das können wir eben diesen LDCs, den Entwicklungsländern, wirklich verdanken. Auch die Tatsache, dass es eben ein Global Goal on Adaptation gibt, also ein globales Klimaanpassungsziel, das geht zurück auf die Entwicklungsländer. Und in dem Sinne ist die Repräsentation dieser Länder extrem wichtig im Prozess. Ich finde dann vielleicht auch noch einen anderen Aspekt wichtig, nämlich die Repräsentanz indigener Gruppen auf der COP30. Also während der COP sind immer mehr Repräsentanten von indigenen Bevölkerungsgruppen auf die COP gekommen und am Ende des Tages konnte eine Einigung mit der brasilianischen Regierung gefunden werden, um diesen Völkern auch neue Landrechte zu geben. Ich sehe das ein bisschen zynisch, weil diese Landrechte hätten die Gruppen schon immer haben sollen. Aber das jetzt eben auch zu formalisieren, war extrem wichtig. Und ich würde sagen, da hat die brasilianische Präsidentschaft auch sehr viel mehr getan als vielleicht andere Vorgänger.
Findet die Repräsentanz dieser indigenen Gruppen auch ihren Widerhall im neu etablierten Regenwaldfonds, dem TFFF? Der gilt ja als ein weiterer, zentraler und substanzieller Erfolg der Konferenz.
Ich denke, dass dieser Punkt sehr davon abhängt, wie stark vulnerable Gruppen und lokale Communities mit einbezogen werden. An sich sagt nämlich der Beschluss dieser Finanzierung nicht viel darüber aus, wie eben vulnerable Gruppen davon profitieren werden. Ich denke, man muss unter dem Aspekt sehen, dass es keine Stabilität dieses Funds quasi geben wird, wenn nicht auch indigene Gruppierungen darin repräsentiert sind. An sich ist es ein sehr wichtiger Beschluss, der nämlich Kompensationszahlungen quasi anbietet an Länder mit großen tropischen Waldvorkommen. Und ich denke, dass wir eben genau das brauchen, um vielleicht auch den Ausstieg aus fossilen Energien weiter voranzutreiben für die ärmeren Länder.
Wir haben das Thema vorhin bereits gestreift. Ein wesentliches Diskursfeld der vergangenen Weltklimakonferenz war das der Klimaanpassung. Ich muss ehrlich sagen, für mich klingt das Wort Klimaanpassung immer noch nach einer Art Kapitulation im Sinne eines Eingeständnisses, dass man einfach nicht mehr daran glaubt, über NDCs, also die traditionellen nationalen Klimaziele, noch auf einen 1,5-Grad-Pfad einlenken zu können. Seht ihr das ähnlich fatalistisch? Vielleicht erstmal an dich die Frage, André.
Naja, sagen wir so, man muss natürlich eins konstatieren, der Klimawandel passiert ja schon. Wir haben jetzt bei so zwischen 1,3 und 1,5 Grad Steigerung ja schon dramatische Folgen, mit denen man umgehen muss. Insofern ist die Frage der Anpassung jetzt schon aktuell. Man kann diese Frage auch nicht verschieben, vor allem weil die vulnerabelsten Staaten, die am meisten unter den Klimafolgen leiden und gleichzeitig am wenigsten Kapital haben, um damit umzugehen, dass sie natürlich im globalen Süden sind, viele gerade der ärmsten Länder. Und da ist insofern natürlich absolut notwendig, da ist es eine Überlebensfrage, dass wir auch einen Vorhaben und Maßnahmen haben für Klimaanpassung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass Klimaanpassung, so notwendig sie ist, natürlich nicht das alleinige Ziel sein kann. Aber ich glaube, das haben auch alle COPs auch der letzten Jahre gezeigt, dass die Mitigation, also die Reduktion von Treibhausgasen weiterhin im Vordergrund auch steht. Ich glaube, dass Adaption jetzt so groß geworden ist, ist einfach, weil wir nun tatsächlich sehen, was der Klimawandel, den wir jetzt schon haben, für Auswirkungen haben. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass Anpassung immer dann einfacher möglich ist, wenn der Klimawandel abgebremst wird. Da werden wir auch dann wesentlich einfacher haben, uns vor den Folgen zu schützen.
Sabrina, für dich ist das Thema Klimaanpassung ja auch ein zentrales Beschäftigungsfeld. Beim Climate Resilience Center des Atlantic Council arbeitest du primär im Bereich globale Finanzpolitik und Mobilisierung des Privatsektors für Anpassung und Resilienz. Wie blickst du auf diesen neuen Fokus Klimaanpassung statt NDC ist, wobei nicht unbedingt statt. Der André hat ja gerade eben schon eine bisschen differenziertere Ansicht darauf gehabt, aber ja, trotzdem, dieser Fokus auf Klimaanpassung, wie blickst du darauf?
Ich würde André zustimmen und sagen, dass die beste Klimaanpassungsstrategie der Ausstieg aus fossilen Energien ist. Das muss man ganz klar sagen und ich finde es auch extrem wichtig, das immer wieder zu betonen im Kontext von Klimaanpassung, weil wir in den vergangenen Jahren auch ein wachsendes Interesse rechtsextremer Parteien am Thema Klimaanpassung sehen, das mir ehrlich gesagt Bauchschmerzen bereitet. Dementsprechend muss man das einfach immer wieder sagen. Wir müssen alles tun, um weiterhin an 1,5 Grad Erderwärmung festzuhalten. Auf der anderen Seite, wie André eben sagt, der Klimawandel ist da und eine Studie zum Beispiel von Cambridge und BCG, die ich immer gerne mal wieder zitiere, die zeigt, dass bis 2100, wenn wir auf 3 Grad zusteuern, bedeutet, dass ein Drittel der Wirtschaftsleistung einbrechen wird. Und das beschreibt einfach, wie akut dieses Problem inzwischen ist. Und ich denke, man könnte es auch so sehen, dass wir leben in einer neuen Welt. Und Resilienz ist die Währung der Zukunft. Wir haben keine Wahl. Und ich denke, was auch sehr wichtig ist, ist der Aspekt, dass Resilienz immer mehr Wichtigkeit in den NDCs findet. Was bedeutet, dass zum Beispiel auch Klimarisiken identifiziert werden müssen, wenn neue erneuerbare Energien oder Technologien etabliert werden, weil zum Beispiel auch ein Wasserkraftwerk keine Energie produziert bei extremer Trockenheit. Und ich denke, dass man diese Dualität auch ein bisschen aufbrechen muss, dass es nicht Adaptation oder Mitigation ist, sondern beides zusammen und dass es extrem wichtig ist, dass wir diese Gespräche auch führen, was es denn bedeutet, Klimaanpassung zu betreiben und gleichzeitig eben weiterhin auf 1,5 Grad Erderwärmung zu steuern.
Ich habe es gesagt, dein Fokus beim Atlantic Council ist auch eben einer auf die globale Finanzpolitik und deren Einfluss auf die Nachhaltigkeitsbestrebungen weltweit. Du hast im Vorgespräch auch bereits angedeutet, dass du neuerdings nicht mehr primär Politik und Gesellschaft, sondern vielmehr Banken und Unternehmen als Treiber der Nachhaltigkeitsentwicklung wahrnimmst. Wie kommst du denn zu dieser Einschätzung?
Also ich denke, ein Eindruck, der mir das sehr bildlich klar gemacht hat, ist, dass sehr viele Unternehmen bei der Klimakonferenz in Brasilien auch waren. Das heißt, das Thema ist nach wie vor sehr wichtig und hat eine Priorität für die größten Unternehmen der Erde. Und man hätte ja meinen können, dass sie der COP fernbleiben, nachdem die USA das Klimaabkommen verlassen hat. Aber sehr viele US-amerikanische Unternehmen waren eben auch bei der Klimakonferenz, weil sie wissen, dass deren Geschäftsmodell an die Zukunft des Klimawandels geknüpft ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass die Risiken unserer Zeit immer materieller werden, was bedeutet, dass es ganz konkrete, messbare Auswirkungen des Klimawandels für Unternehmen gibt. Und dementsprechend glaube ich, dass es immer mehr auch durchsickert für viele Unternehmen, dass sie nicht mehr im Blindflug bleiben können, was das Thema Klimawandel betrifft. Man muss seine Risiken kennen, man muss sie messen und man muss entsprechende Strategien entwickeln, um sie eben zu adressieren.
Das ist ja schon ein bisschen interessant und auch ein bisschen bizarr, dass die meisten dieser Unternehmen und Banken ihren Sitz in den USA haben, wo die Trump-Administration eigentlich alle Akteure, die das Wort Sustainability nur im Munde führen, pauschal als politischen Gegner inszeniert. Wie passt das denn zusammen?
Ich würde sagen, dass wir momentan beobachten, wie Unternehmen ihre Sprache verändern, auch ihren Auftritt nach außen. Man hat ja gesehen bei unterschiedlichen Net-Zero-Allianzen, die Net-Zero-Banking-Alliance zum Beispiel, wie sehr viele Banken diese Allianzen auch verlassen haben. Und wenn man aber genauer hinschaut, haben sie auch nicht das Handtuch geworfen in Bezug auf Klimaambitionen. Das heißt, im Geheimen wird dann weiterhin an diesen Themen gearbeitet, weil es eben wichtig ist, weil es geschäftsrelevant ist. Und ich finde es eine sehr spannende Situation, in der es auch nicht ganz einfach ist, mit unterschiedlichen Unternehmen ins Gespräch zu kommen und auch eben eine globale Ambition sichtbar zu machen, weil ich auch immer denke, dass diese globale Ambition auch sehr wichtig ist, um andere Unternehmen zu mobilisieren, um einfach ein Gefühl zu schaffen, dass es vorangeht, dass es Lösungen gibt. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn man das Ganze pragmatisch betrachtet, sieht man, dass Banken, Unternehmen sehr aktiv an Lösungen arbeiten, um eben nachhaltiger zu werden, nicht nur in Bezug eben auf Klima, sondern insgesamt nachhaltiger zu wirtschaften, weil deren Wertschöpfungsketten daran hängen, weil deren Portfolio daran hängt und das eben eine extreme Wichtigkeit hat.
Vielleicht wagen wir zum Ende unseres Gesprächs mal einen vorsichtigen Ausblick. Welche Bedeutung haben denn die Beschlüsse für die Zukunft transnationaler Nachhaltigkeitsbestrebungen für die Wirtschaftspolitik der beteiligten Nationen und damit auch für konkretes unternehmerisches Handeln? Und wo müsste die nächste COP, die COP31, die 2026 in der Türkei stattfindet, aus eurer Sicht noch nachschärfen?
Naja, also irgendwann braucht man eine Art Fahrplan für den Ausstieg aus den Fossilen, egal wie weichgespült er sein wird, aber man braucht irgendwo bestimmte Wegmarken, ob das jetzt immer Jahreszahlen sein müssen oder bestimmte Anteile von Energieträgern oder Investitionszusagen, das kann ich jetzt schwer abschätzen, aber ich glaube, wir brauchen natürlich irgendwann so einen Fahrplan. Auf der anderen Seite ist es aber genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger, diesen Ausstieg zu machen. Also dass zum Beispiel die Europäer, die Südamerikaner, die Afrikaner sich zusammentun und schauen, wie kriegen wir den Ausstieg bei uns hin. Weil das Interessante ist ja, dass ein zum Beispiel erneuerbares Energiesystem, wenn es dann mal da ist, eigentlich das viel günstigere Energiesystem ist, das zusätzlich dazu, dass es günstig ist, auch eine strategische Autonomie gegenüber möglichen nicht freundlich gesinnten Akteuren darstellen kann. Also es gibt eigentlich viele gute Gründe, sowohl wirtschaftlicher als auch geopolitischer Natur, da voranzugehen. Aber ich glaube, man muss es machen. Und diese Fokus auf diese Umsetzung, jetzt nicht immer nur auf globaler Ebene, aber in solchen Koalitionen der Willigen, halte ich für absolut wichtig. Weil das skaliert dann auch die Technologien. Wir haben ja gesehen, dass die Erneuerbaren, das sind die Energien, die die günstigsten Gestehungskosten haben. Die Fortschritte der letzten 10, 15 Jahre im technischen Bereich, im ökonomischen Bereich sind so dramatisch, dass die jetzt wirklich auf eigenen Füßen aufstehen und eigentlich das wirtschaftlich beste Energieform eigentlich darstellen. Und so sieht man es ja bei ganz vielen Dingen, dass wir jetzt in den Skalierungsteil kommen, dass diese Technologien jetzt massiv sich verbreiten. Und da Beispiele zu setzen und es umzusetzen, gerade zwischen der EU, Brasilien und anderen Ländern, das finde ich eigentlich jetzt der wichtige Punkt.
Dieselbe Frage auch an dich, Sabrina, zum Abschluss. Was denkst du, werden die Beschlüsse für konkrete Wirtschaftspolitik der beteiligten Nationen bedeuten und wo muss in der Türkei 2026 vielleicht noch nachgeschärft werden?
Ich würde dir zustimmen, André. Ich denke, dass das Thema Ausstieg aus fossilen Energien schon fast auf eigenen Beinen steht und dass Zusammenarbeit ein wahnsinnig wichtiges und zentrales Thema ist. Ich finde auch, das Thema, was sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, ist Zusammenarbeit zwischen dem Privatsektor und den Regierungen, um eben auch gemeinsam an Fahrplänen zu arbeiten für Klimaanpassung oder eben für Klimamitigation. Insgesamt würde ich sagen, dass wir in den letzten Jahren schon auch beobachtet haben, wie immer mehr Clubs quasi entstanden sind, also die BRICS. Und dann haben wir natürlich schon länger etabliert G7 und G20. Und ich denke, dass wir diese granulareren Koalitionen immer mehr sehen werden. Und auf der anderen Seite denke ich, dass, wie du eben auch gesagt hast, André, dass es ganz konkret eben auch wichtig ist, zu sehen, wie Lösungen gemeinsam vorangetrieben werden, wie Finanzierungs- und Handelsabkommen geschlossen werden zwischen bestimmten Ländern oder Technologiepartnerschaften und so weiter. Also ich glaube, man darf insgesamt auch nicht vergessen, dass wir in einer extrem spannenden Zeit leben, auch technologisch die Fortschritte, die gemacht werden. Wir können noch nicht abschließend einschätzen, wie hoffnungsvoll man auf das Thema AI for Climate schauen kann zum Beispiel. Aber ich denke, es gibt wahnsinnig viel Potenzial, Dinge voranzutreiben. Und man hat zum Beispiel auch in den letzten Jahren sehen können, dass immer mehr private Haushalte beispielsweise in erneuerbare Energien investieren, weil es eben günstiger ist. Und das heißt eben, das Solar auf dem Dach zu haben oder eben auch in Entwicklungsländern, in denen Off-Grid-Solarlösungen immer beliebter und bekannter werden. In dem Sinne würde ich sagen, es gibt sehr viel Hoffnung, es gibt sehr viel Bewegung und wir müssen diese konkreten Lösungen irgendwie auch mehr sichtbar machen, vielleicht sogar mal in so einem Podcast.
Ja, ich hoffe, dass wir da heute einen kleinen Beitrag zu leisten konnten. Sabrina Bachrach und André Reichel waren das hier mit einem Rückblick auf die letzte Weltklimakonferenz in Brasilien. Vielen Dank euch beiden und insbesondere an dich, Sabrina, für die vielen spannenden Einblicke von der COP30.
Ich danke euch für das spannende Gespräch.
Danke euch auch. Hat Spaß gemacht.
Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives On gibt es dann voraussichtlich erst wieder im Februar. Schaut gerne regelmäßig auf unseren Social Media Kanälen vorbei, um nichts zu verpassen. Empfehlt den Podcast auch gerne Freunden und Verwandten weiter. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, für alle, die den Podcast noch in diesem Jahr hören, einen guten Rutsch und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.